Heute ist der 25. Dezember 2025. Mein Name ist Romy Arndt, ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und begrüße Sie ganz herzlich zu Kontrafunk aktuell. Das sind unsere Themen heute. Friede auf Erden ist eine schöne Vision, leider sieht die Wirklichkeit in vielen Ländern dieser Erde anders aus. Über die Weihnachtsbotschaft und ihre Wirkung in der heutigen Zeit spreche ich mit dem evangelischen Pfarrer und früheren Talkshow-Moderator Jürgen Fliege. Zu Weihnachten gehört die Weihnachtsmusik. Welche schönen weihnachtlichen Musikstücke gibt es jenseits des Weihnachtsoratoriums von Bach? Und wo, in welchen Gegenden der Welt wird am schönsten gesungen zum Fest? Darüber rede ich mit dem Organisten und Publizisten David Boos. In unserer Reihe Was ist konservativ? Kommt heute die Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung Erika Steinbach zu Wort. Und im Kommentar des Tages von Uwe Jochum geht es um die Essenz von Weihnachten. Das sind unsere Themen. Schön, dass Sie dabei sind. Christen in aller Welt feiern Weihnachten und wenn wir auf die Weihnachtsbotschaft schauen, dann geht es da in erster Linie um Frieden. Die Engel rufen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Aber wie bekommen wir das hin mit dem Frieden auf Erden, wenn es am Krieg doch nun mal so viel Geld zu verdienen gibt, wenn führende Politiker von früh bis spät zu Kriegstüchtigkeit aufrufen und ein Rüstungskonzern per Adventskalender für seine todbringenden Produkte wirbt? Dringt die Weihnachtsbotschaft noch durch zu den Menschen oder hat sie an Kraft verloren? Wir wollen darüber reden mit dem evangelischen Pfarrer und früheren Fernsehmoderator Jürgen Fliege. Herzlich willkommen beim Kontrafunk.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Fliege, Friede auf Erden ist ein zentrales Element der christlichen Weihnachtsbotschaft. Steht in der Bibel auch eine Art Anleitung, wie die Menschheit zu diesem Frieden kommt?
Ja. Wenn man so will, ist die Bethlehem-Geschichte die Anleitung für kleine Kinder und die, die es noch schaffen, auf ihre eigenen Knie zu kommen und ihr eigenes Kind, was in ihrer Seele wohnt, wach zu halten. Es geht eigentlich darum zu erkennen, dass eine Instanz oder das Universum, dieses große Universum, größer, weiser, unendlich ist als der kleine Jürgen und die kleine Romy. Und dass man sich dem anvertrauen kann, fast wie in einer väterlichen und mütterlichen Beziehung. Und die schützen einen. Und kein Rheinmetall, was Sie da gerade erzählt haben, und niemand, sondern das sind nur Auswüchse der Lebensangst, wo die Menschen denken, sie müssten sich selber schützen und selber Sorge tragen. Aber die Geschichte von Bethlehem ist eine Geschichte der absoluten Schutzlosigkeit. Da kommt eine schwangere Frau, die nicht verheiratet ist, also umstritten würde man heute sagen, die hat kein Dach über dem Kopf, die hat keine Adresse, die kommt auf einmal nieder, die Leute sagen bei uns nicht, bitteschön, so eine Sauerei und die muss in den Stall gehen. Mehr Schutzlosigkeit gibt es nicht und als Verheißung über dieses Kind steht Achtung und der weist euch den Weg. Und der Weg beginnt hier in der Schutzlosigkeit und wird auch in der Schutzlosigkeit enden, nämlich in eurem Tod, wo ihr auch darauf angewiesen seid, dass jemand anderes eure Hand nimmt und nicht Rheinmetall.
Wie viel Kraft hat diese Weihnachtsbotschaft heute noch aus Ihrer Sicht?
Sie hat nicht immer dieselbe Kraft, keine Frage. Es gibt Saison. Das hat sie auch beispielsweise während des ganzen Jahres nicht. Im Juni hat sie das nicht. Im Mai hat sie das nicht. Dann gehen wir alle flirten und raus und gucken, wie schön das Leben ist. Aber wenn wir Richtung Winter marschieren, dann geht unsere Seele rückwärts. Dann machen wir uns auf in unsere eigenen Kindertage hinein und singen Lieder wie »Ich stehe an meiner Krippe« oder »Ich stehe an deiner Krippe«, »Mama, ich stehe an deiner Krippe« da. Und man geht zurück in das tiefste Empfinden, was man hat, nämlich Abhängigkeit. Gelebte, geliebte Abhängigkeit. Das ist der Schutz. ja, das Christentum kommt und geht. Und jetzt hat es irgendwie die Hochsaison hinter sich, wo es sich mit den Herrschenden verbündet hat. Jetzt geht das den Bach runter, aber wir Christen sind es gewohnt, einfach auch im Untergrund oder im Versteck oder in den Katakomben, die Tradition einer Demutsbewegung aufrechtzuerhalten. Wir sind ein Verein, der auf Demut setzt und nicht auf Siege. Da müssen wir nicht mit Merz und wem auch immer in einem Boot rudern, sondern wir können das ganz alleine.
Es gibt ja diese schöne Vorstellung von einem Weihnachtsfrieden, also dass zum Beispiel gegnerische Armeen zu Weihnachten wenigstens für ein paar Stunden die Angriffe sein lassen und stattdessen ein bisschen Weihnachten feiern, vielleicht sogar gemeinsam, wie das im Ersten Weltkrieg ja an der Westfront passiert sein soll. Dieses Beispiel wird immer wieder genannt, wenn es um Weihnachtsfrieden geht. Gibt es da noch mehr solche Beispiele? Also hat das Weihnachtsfest in der Geschichte schon öfter Konflikte und Kriege unterbrochen oder gar beendet?
Das weiß ich nicht. Ich weise darauf hin, dass der Erste Weltkrieg zu einer Zeit stattfand, wo eigentlich das Christentum nicht umstritten war. Jetzt sind wir hier gerade in Deutschland, knapp 50% der Bevölkerung hat noch irgendetwas mit Christentum zu tun. Das ist zu wenig, um einen gemeinsamen Weihnachtsfrieden auszurufen, der von Schützengraben zu Schützengraben reicht. Ich kenne keine andere Tradition, aber die wird es geben. Ich kann mir vorstellen, dass manche Jäger nicht zur Jagd gehen. Ich kann mir das vorstellen, dass auf den Meeren es sowas gibt, aber nicht so völkerübergreifend, das sehe ich nicht.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass die Christen in Deutschland und vielleicht auch in anderen europäischen Ländern immer weniger werden? Also die Christen, die noch in der Kirche Mitglied sind, die nicht nur Weihnachten zur Kirche gehen?
Na, wir müssen gucken, wo es laut geworden ist in unseren Seelen. Das meine ich jetzt wirklich als Lautstärke und Stimmen. Denn Spiritualität oder Religion findet ausschließlich in der Stille statt. In der Begegnung mit dem Universum, in der Begegnung mit Gott, in der Begegnung mit Christus. Das ist immer alleine erst einmal. Und erst dann singen wir Bach-Choräle. Und wenn Sie die Kultur begucken, in der wir gerade überleben, dann heißt das, von morgens bis abends gibt es Zirkus. Politischen Zirkus, Unterhaltungszirkus. Es gibt diese Stille, von der jeder Indianer träumt. Es gibt diese Stille nicht mehr als Kultur. Und die Leute, die diese Stille aufsuchen, indem sie beispielsweise mitten im Sommer meinetwegen in eine leere Kirche gehen, in eine Moschee gehen, unter den Sternenhimmel gehen, wo ich beispielsweise gerne bin, auf La Palma, da gibt's den schönsten Sternenhimmel der Welt. Und wenn sie Weihnachten da sind, dann sind sie unter den Sternen. Das ist so schön. Das gibt's nicht mehr. Sondern unsere Seele ist voll getrommelt von Hetze. Von du musst das machen und das machen, hast auch die falschen Freunde. Und diese Information, wir sind Propagandanester geworden, jede einzelne Seele. Was wir verloren haben, ist unsere Ideale. Und deswegen machen wir uns eigentlich auch auf, in die Kindheit zu gehen. Denn in der Kindheit sind unsere Ideale verwurzelt. Und deswegen ist Weihnachten als Fest so wichtig. Ganz davon abgesehen, dass Feste in unserem Leben unsere Seelen fest machen. Das ist ein lateinisches Wort. Festus heißt sicher. Von Zeit zu Zeit brauchen wir Feste wie Weihnachten, um unser Alter zu wissen, um unsere Beziehungen zu checken, um uns selbst in den Fokus zu nehmen. Das passiert nur in Festen. Also es ist alles sozusagen im Rutschen begriffen.
Im Ukraine-Krieg gibt es dieses Jahr wie in den Jahren zuvor keinen Weihnachtsfrieden und das, obwohl ja auf beiden Seiten der Front Menschen christlichen Glaubens kämpfen, in dem Fall orthodoxe Christen. Warum hat das Weihnachtsfest, die Weihnachtsbotschaft offenbar auch dort nicht mehr die Ausstrahlung für Frieden zu sorgen?
Ich sehe, dass gerade in der orthodoxen Tradition diese Stille, was nicht einmal von großen Chorälen unterbrochen wird, also der einzelne Priester und die Gemeinde, die da versammelt sind und die lange Kerze, die durchhalten muss bis zum frühen Morgen. Aber ich weiß nicht, warum das nicht über die Gräben des Hasses hinwegträgt. Aber nur mal so. Würden wir Weihnachten feiern mit dem kleines Beispiel, der unseren Kindern im Autoverkehr das Leben genommen haben? Ist die Ausnahme, oder?
Wenn wir auf Deutschland schauen, dann wird hier immer öfter und selbstverständlicher von Kriegstüchtigkeit geredet. Die Bundeswehr wirbt an jeder Straßenecke. 18-Jährige bekommen demnächst die Einladung zur Musterung. Politiker beschwören die angebliche Bedrohung durch Russland. Ist dieser jeden Tag deutlicher werdende Zug in Richtung Krieg noch aufzuhalten?
Ich sage zu meinen Familienangehörigen, richtet euch danach, da kommt was auf uns zu. Aber als Pfarrer, der ich auf eine Kanzel gehe, würde ich sagen, ich sehe mit meinen Möglichkeiten den Weg nicht. Aber es gibt sowas wie, dass Hilfe auf uns zukommen kann. Also es gibt ja auch so kluge Sätze, wo der Faschismus wächst, wächst auch das Rettende. Also wenn etwas ins Extrem geht, dann muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass das Extreme sich durchsetzen kann, sondern das Gegenteil wächst auch. Das ist wie Yin und Yang. Und darauf setze ich, nicht auf meine eigene kluge Idee, Herrn Pistorius zu stoppen oder deutlich zu machen, was ihr macht, ist sektiererisch ohne Ende. Ihr opfert unsere Kinder, wie die Mayas das gemacht haben, als sie sich bedroht fühlen, wie die Juden das gemacht haben, als Abraham Isaak opfern wollte und. Mit welchen Theorien auch immer, für welchen heiligen Zweck auch immer ihr unsere Kinder opfern wollt, das ist pervers. Und deswegen ist spirituell betrachtet Kriegstüchtigkeit ein sehr perverser Begriff.
Aber wo sind die Menschenmassen, die gegen diese Kriegsrhetorik auf die Straße gehen, die sagen, stopp, wir wollen das alles nicht? Wo ist die Friedensbewegung?
Die gibt es. Sie heißt nur nicht so und sie empfindet sich nur nicht so. Wenn Sie nach Berlin gucken, da gibt es diesen merkwürdigen Fußballverein Union Berlin. Und den gibt es auch in Köln und den gibt es in Hamburg. Die versammeln zu Weihnachten ihre Fans und singen mit denen Weihnachtslieder. Dann denke ich mir, wow, es gibt im Volke dieses Gefühl, wenn wir zusammen Weihnachtslieder singen, dann gibt uns das eine Seligkeit, eine Verbundenheit und eine Kraft wie nix. Also wenn ich sozusagen die Friedensbewegung neu sammeln müsste, dann würde ich sagen, wir verabreden uns in den Stadien und singen dort Weihnachts- und Friedenslieder. Und dann werdet ihr spüren, welche Kraft das Volk hat und wie die Herrschenden weglaufen.
Wenn wir mal auf das Agieren der beiden großen Kirchen in Deutschland schauen, sehen Sie da genügend Friedensbemühen, gerade mit Blick auf den aktuellen Ukraine-Krieg?
Umgekehrt. Da schäme ich mich sondersgleichen. Denn die evangelische Kirche hat bei ihrer letzten Synode in Dresden eigentlich beschlossen, dass man aus Pflugscharen wieder Schwerter schmieden sollte. Aus Angst vor Putin, weil die ganze evangelische Kirche als Institution reingefallen ist bei Corona-Zeiten schon auf die Regierung und jetzt fällt sie ein zweites Mal rein bei Ukraine-Geschichten und kann in den Spuren Jesu nicht mehr gefunden werden. Es ist entsetzlich und ich schäme mich. Und ich bleibe nur dabei, weil man als Staatsbürger, auch wenn man kritisch zu seiner eigenen Institution steht, nicht weglaufen muss, sondern wenn man in der Institution kritisiert, wird man immer noch besser gehört, als wenn man vorher gegangen ist. Sie propagieren sogar, dass man einen prophylaktischen Krieg führen kann, also einen Angriffskrieg führen kann. Sicher ist sicher. Es ist nicht das, was Jesus lehrt. Aber es ist das, was die Kirchen immer gemacht haben, nämlich mit den Herrschenden sich in ein Boot zu setzen, um zu überleben.
US-Präsident Donald Trump hat ja im Nahen Osten die Friedensinitiative ergriffen. Dort herrscht nun zumindest erstmal ein Waffenstillstand. Er hat in Asien in mehreren Konflikten vermittelt oder vermitteln lassen. Und für die Ukraine gibt es ja momentan verschiedenste Friedensgespräche. Alles auf Initiative Donald Trumps. Was meinen Sie? Wird der US-Präsident dabei vor allem von seinem christlichen Glauben angetrieben, als Friedensstifter zu wirken? Oder geht es ihm, wie ihm die Kritiker gerne unterstellen, nur um den Friedensnobelpreis und seine eigene Person?
Ich glaube nicht, dass er in diesem Sinne ein Christ ist. Beispielsweise im Gegensatz zu seinem Vize Vance. Der ist es total. Also wer seine Memoiren gelesen hat, der kann das erkennen. Bei Trump erkenne ich es nicht, muss auch nicht sein, weil der liebe Gott, wenn ich das mal so sagen darf, der kann aus jedem einen Friedensfürst machen, auch aus Trump. Ob das nun Eitelkeit ist, die ihn beflügelt, was ich denke ein bisschen, aber ich sage das nicht gerne, ich urteile nicht gerne. Ich sage lieber diesen Satz nochmal, der liebe Gott kann aus Trumps Friedensfürsten machen. Wenn es einer kann, dann der.
Nun geriet der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall dieser Tage in die Schlagzeilen mit seinem Adventskalender. Der hatte nämlich die Form eines Panzers und wurde an Kunden und Politiker verteilt. Also ein Panzer aus Pappe mit 24 Türchen und Schokolade drin. Ist das nun die völlige Perversion oder zeigt Rheinmetall mit seinem Marketing einfach, wo wir stehen?
Es ist die völlige Perversion, denn wenn ich mir vorstelle, was würde denn am 24. in den Türchen sein? Da steht vielleicht ein Hinweis, warten Sie bis 5.15 Uhr, da wird zurückgeschossen. Sind die wahnsinnig? Haben die gar keine Kultur? Haben die gar keinen Anstand? Warum greifen die so tief ins spirituelle Klo? Wer hat die erzogen? Es ist entsetzlich, aber auch da höre ich kein kritisches Wort der etablierten Kirchen. Demnächst stehen die auch in der Kirche rum. Und da kann man dann vielleicht Geld reinwerfen, wie das bei Corona-Zeiten ja fast schon mal war, wie eine alte Spardose, einfach in Panzer. Ich verstehe es nicht. Wir haben generationenlang darüber geredet, ob man den Gefallenen in den Kirchen ein Denkmal setzen kann. Weil wir gespürt haben, dass sowas wie Krieg, Vergeltung, Rache, Wut, Trauer damit in die Kirchen einziehen könnte, weil wir die Namen ständig lesen, die gefallen sind. Durch die Rote Armee, durch die Amerikaner, wer auch immer. Da war keine Rede davon, was wir 21 Millionen sowjetische Bürger umgebracht haben. Aber das hat uns immer in den Kirchen irgendwo, nee, lasst uns nicht einmal diese Namen verehren, lasst uns rein sein. Und jetzt machen sie das genau Umgekehrte. Und ich kann euch sagen, darauf liegt kein Friede, darauf liegt eine ziemlich dunkle Last.
Über die Strahlkraft der christlichen Weihnachtsbotschaft in der heutigen Zeit sprach ich mit dem evangelischen Pfarrer und früheren Fernsehmoderator Jürgen Fliege. Herzlichen Dank an Sie und frohe Weihnachten.
Danke.
Sie hören Kontrafunk aktuell am ersten Weihnachtstag. Zu Weihnachten gehört für viele der Gang in die Kirche, der Weihnachtsbaum, Geschenke und natürlich Musik. Welche Weihnachtsmusiktraditionen gibt es heute noch? Täuscht der Eindruck oder werden heute wirklich weniger Weihnachtslieder gesungen als früher? Und welche klassische Weihnachtsmusik gibt es, die man kennen sollte jenseits von Bachs Weihnachtsoratorium? Über all das spreche ich jetzt mit dem Organisten und Publizisten David Boos. Ich grüße Sie.
Hallo.
Herr Boos, Pfarrer Jürgen Fliege hat vorhin gerade im Interview über die Kraft gesprochen, die vom gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern in Fußballstadien ausgeht. In Kirchen und in manchen Fußballstadien, ja, da wird in der Adventszeit gesungen. Aber sonst, wer singt heute noch Weihnachtslieder? Ist das wirklich weniger geworden?
Ich denke, das kann man schon so sagen. Der Gesang an sich, man merkt das auch immer wieder, wenn man alte Aufnahmen hört. Es gibt ja so Archivaufnahmen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken tauchen da immer wieder so Fragmente aus dem Bayerischen Rundfunk oder vom SWR auf, wo man in den 50ern oder 60ern bei irgendwelchen Bauern zu Gast war. Und wenn man dann hört, wie dort gesungen wird, dann muss man objektiv sagen, da ist auch viel Technik verloren gegangen. Also dadurch, dass wir natürlich jetzt viel einfacher Musik hören und konsumieren können, tritt das Selbermachen immer mehr in den Hintergrund. Was es schon noch gibt, und das ist richtig, ist zum Beispiel eben in Fußballstadien, wobei man da sagen muss, die Grenze zwischen Singen und Grölen ist da manchmal sehr fließend. Und was natürlich repertoiremäßig übrig bleibt, das merkt man halt auch, das sind halt gewisse Klassiker. Also es findet da eine gewisse Verengung statt dessen, was noch gesungen wird. Also viele Leute kennen dann halt nur noch die 2, 3 bekanntesten Weihnachtslieder, wo es früher halt dann eben 20, 30 waren.
Hinzu kommt ja, dass man schon ab Mitte November in den Einkaufszentren und in vielen Geschäften mit Weihnachtsliedern dauerbeschallt wird. Könnte es sein, dass gerade diese Dauerberieselung mit den immer gleichen Weihnachtsliedern dafür sorgt, dass die Lust, solche Lieder selbst noch zu singen, auch abgenommen hat?
Oh ja, ich glaube, da sprechen Sie einen ganz wichtigen und richtigen Punkt an. Man darf ja nicht vergessen, der Advent war ja eigentlich früher mal eine Fastenzeit, eine Zeit der Besinnlichkeit. Also das Weihnachtsfest an sich ist ja eben nicht das Besinnliche, sondern das Besinnliche war die Zeit davor. Man fastet, man hat eine gewisse Stille. Es gibt ja auch Adventslieder, die heutzutage überhaupt kaum noch gesungen werden, weil eben das gesamte Weihnachtsrepertoire schon in der Vorbereitung auf Weihnachten abgearbeitet wird. Und natürlich nutzt es sich dann ab und man erlebt dann so eine richtige Umkehr eigentlich der Tradition, wo es früher quasi Fasten und Stille vor Weihnachten gab und die Weihnachtszeit ja mindestens 2 Wochen gedauert hat, also bis zum 6. Januar, beziehungsweise je nachdem, in welcher Region man war, manchmal selbst bis Maria Lichtmesse Anfang Februar. Da ist es jetzt eigentlich eher so, dass die Weihnachtszeit gefühlt bereits mit Weihnachten selbst endet und man dann eigentlich so nach dem 27. Dezember, wenn sich so der Weihnachtsbraten gesetzt hat, man dann eigentlich schon daran denkt, dass man bald ins Fitnesscenter gehen möchte und neues Jahr, neues Ich und dann das neue Fasten beginnt. Also das hat sich eigentlich so ein bisschen umgedreht.
Sie stammen aus Wien, haben deutsch-polnische Wurzeln, Sie haben lange in den Niederlanden gelebt, jetzt sind Sie seit ein paar Jahren in Sachsen-Anhalt zu Hause. Sie sind als Organist viel rumgekommen in der Welt. Wo haben Sie musikalische Weihnachtstraditionen erlebt, die Sie am meisten beeindruckt haben?
Ja, da gibt es eine große Vielfalt. Es gibt da 2 verschiedene Aspekte. Das eine ist der Wert der Musik, die man hört. Denn Hören ist ja an und für sich nichts Schlechtes, das sollte man auch festhalten. Also nicht alles muss selber gemacht werden und da gibt es sehr reiche Traditionen. Und dann gibt es eben das Selbermachen, also vor allem der Gemeindegesang in der Kirche. Und ich denke, da sind vor allem 2 Erfahrungen hervorzuheben. Das eine ist sicherlich die englische Kirchmusiktradition, also die Carols, die man rund um Weihnachten hört, die natürlich in einer großen Gemeindegesangtradition fußen. Und wenn dort eine gesamte Kirche, wenn die anheben und ihre Weihnachtslieder wirklich singen, dann ist das einfach unvergleichlich. Also das gibt es in dieser Qualität, denke ich, nirgendwo. Ist ja auch kein Zufall, dass so etwas wie Carols from Kings, also eines der meistgesehenen Fernsehprogramme weltweit ist, das dann immer an Weihnachten ausgestrahlt wird. Und persönlich habe ich noch ganz interessant auch einige Erfahrungen in den USA machen dürfen. Da war ich während einer Studienreise einmal unterwegs in Indiana und das war eine Mennonitengemeinschaft. Das sind also so Baptisten, die irgendwann im 17. Jahrhundert aus Europa in die USA gegangen sind. Die haben dort ein eigenes College und die hatten dort eine Eröffnung in einem Chorsaal. Also das war ein Konzertsaal für Chormusik und dort hatten die eine neue Orgel hingebaut. Und das Besondere war, für die war die Orgel dort ein richtiges Novum, weil sie nie irgendetwas mit Orgeln zu tun haben. Denn in deren Tradition gibt es keine Orgel in der Kirche. Das heißt, die singen alles a cappella. Und da tauchte dann ein Studentenchor auf, der sang dann die schwierigsten a cappella Werke. Da wurden Bach-Motetten gesungen, da wurden komplizierte, mehrchörige Werke der venezianischen Schule gesungen und so weiter und so fort. Und ich war bass erstaunt, denn auch wenn ich diese Werke vielleicht schon einmal besser gehört hatte, ich hätte sie sicherlich nie besser mitten in Indiana in einem Kornfeld gehört. Und ich mich versah, gab vorne eine Person einen Ton an und der gesamte Saal, das waren ein paar hundert Leute, fing an, die meisten davon nebenbei auswendig, weil sie das Buch gar nicht mehr brauchten, fingen an, diesen Choral 4-stimmig zu singen. Auf eine Art und Weise, also das war raffiniert, das war geschmackvoll, das war homogen, das war balanciert. Und es war unglaublich für mich.
Sie haben vorhin die englische Chortradition erwähnt. Die scheint auch nach wie vor sehr lebendig zu sein. Sie haben da ein Beispiel für uns mitgebracht für englische Chortradition. Was genau hören wir da jetzt?
Also es gibt rund um Weihnachten eine ganze Reihe von wunderbaren Carols in England, die Jahr für Jahr gesungen werden. Eines meiner persönlichen Lieblingscarols ist von John Gardner. Das ist eine relativ moderne Vertonung von Tomorrow Shall Be My Dancing Day. Das ist eigentlich ein mittelalterlicher Text, der de facto aus der Sicht des Jesuskindes selbst gesprochen ist, das eigentlich ankündigt, morgen wird der Tag sein, an dem ich tanzen werde. Und es spricht daraus eine fast schon kindliche Freude. Das Ganze ist auch rhythmisch sehr intensiv gestaltet. Und ich finde, das ist eines der mitreißendsten Weihnachtslieder, die es gibt.
In Deutschland gehen ja viele in der Weihnachtszeit in die großen Kirchen, um das Weihnachtsoratorium von Bach zu hören. Das ist sicher die bekannteste Weihnachtsmusik, aber es gab ja auch schon vor Bach und nach ihm Musikstücke für die Weihnachtszeit. Welche ragen da aus Ihrer Sicht besonders heraus? Also welche sind eigentlich dem Weihnachtsoratorium ebenbürtig?
Ebenbürtig ist ein sehr großes Wort, wenn wir über das Weihnachtsoratorium sprechen, weil das ja doch eines der absoluten Meisterwerke unserer Kultur ist. Aber ich muss sagen, es gibt also auch richtige Perlen, die ganz faszinierend sind. Für mich persönlich sticht da die Musik von Michael Pretorius hervor. Da gab es in den 90er Jahren bereits eine sehr, sehr verdienstvolle Aufnahme von Paul McCreesh und seinem Ensemble. Die haben eine Christmette rekonstruiert für den Weihnachtsmorgen, wie sie anno 1620 in Weißenfels hätte aufgeführt werden können. Das Besondere daran ist also, dass die Besetzungen, die Pretorius in seinen Sätzen vorschreibt, teilweise frei interpretierbar sind. Man kann das größer oder man kann das kleiner machen. Und Paul McCreesh hat das einfach unglaublich groß angelegt. Das Ganze wurde auch aufgenommen in Roskilde, wo es auch eine sehr, sehr gute Gemeinde gibt, die dann eben auch mitgesungen hat in diesen Kirchenliedern. Das heißt, dann fängt der Chor an, dann kommt die Gemeinde dazu und das hat eine unglaubliche Intensität. Das ist so pompös, das ist ein bisschen Star Wars im 17. Jahrhundert. So stelle ich mir das dann immer ein bisschen vor.
Also soweit also die Musik von Michael Pretorius. Ein Kennzeichen von Weihnachtsmusik scheint ja immer das Jubelnde, diese helle Freude zu sein, die da herausklingt. Gibt es auch andere Seiten?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und ich glaube, da liegt auch sehr viel Schönes, Verborgenes, was heutzutage vergessen wird. Kann natürlich auch sagen, dass diese Betonung des Jubelnden auch mit dem Konsum, der heutzutage so im Vordergrund steht, zusammenhängt. Aber vor allem ist ja die Geburt von Christus, der Mensch geworden ist, also ein Gott, der Mensch geworden ist, es ist ein riesiges Mysterium. Noch dazu durch eine unbefleckte Empfängnis. Und dazu gibt es also durch die Jahrhunderte hinweg großartige Vertonungen des O Magnum Mysterium, also des großen Mysteriums, dass in einer Krippe umgeben von Ochs und Esel Gott selbst Mensch geworden ist. Und da gibt es also eine Vertonung von Thomas Luis de Victoria, einem der wichtigsten Komponisten Spaniens der Gegenreformation. Es gibt von Morten Lauritsen ein fantastisches O Magnum Mysterium, das also auch in Close Harmony, wie man das nennt, eine unglaubliche Atmosphäre verbreitet. Und für mich gehören diese Werke also zwingend genauso dazu, weil sie balancieren eben diesen Jubel aus und dadurch wird das Ganze dreidimensionaler.
Gibt es eigentlich auch gute neue Weihnachtsmusik oder hört es da auf bei Last Christmas?
Nein, Gott sei Dank nicht. Wenngleich ich zugeben muss, es ist ein wenig ein Guilty Pleasure von mir, dass ich Last Christmas gar nicht so schlimm finde, wie man meinen sollte. Aber es gibt natürlich noch weitaus bessere Sachen. Und den John Gardner, den hatten wir davor schon gehört. Tomorrow Shall Be My Dancing Day ist ja auch eine Komposition aus den 60er Jahren. Aber zeitgenössisch gibt es ganz wunderbare Sachen, gibt es ganz gute Komponisten. Und Morten Lauritsen, den ich zuvor schon erwähnt hatte, der also einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten überhaupt geistlicher Musik ist und dessen Omanium Mysterium Vertonung ist eigentlich ein moderner Klassiker geworden innerhalb weniger Jahre.
Was halten Sie generell von Weihnachtspopsongs? Dreht sich Ihnen da der Magen um oder sagen Sie, manche sind wirklich gut?
Ja, das ist wie bei aller Popmusik natürlich eine Frage. Es gibt da gute Sachen, aber man muss da eben ein bisschen abwägen, was einem so gefällt.
Über die Musik zu Weihnachten sprach ich mit dem Organisten und Publizisten David Boos. Herzlichen Dank, Herr Boos, und frohe Weihnachten für Sie.
Dankeschön, ebenfalls.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir haben uns für diese Weihnachtszeit vorgenommen, den Konservatismus zu erkunden. Wir wollen in Gesprächen herausfinden, was konservativ zu sein heute bedeutet, heutzutage und überhaupt. Und dazu haben wir uns ausgewiesene Stimmen des Konservatismus zum Gespräch eingeladen. Heute Erika Steinbach, die Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung. Ich freue mich sehr. Guten Tag, Frau Steinbach.
Einen schönen guten Tag.
Frau Steinbach, wenn Sie über sich selbst nachdenken, würden Sie sich selbst als konservativ beschreiben?
Auf jeden Fall, obwohl man über sich selber selten in dieser Beziehung nachdenkt. Ich glaube schon, dass ich konservativ bin.
Wann ist Ihnen das in Ihrem Leben zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass Sie konservativ sind?
eigentlich erst, als ich mich im politischen Bereich getummelt habe, als Stadtverordneter anfing, im Bundestag war und dann überhaupt diese unterschiedlichen Kategorien wahrgenommen habe. Heutzutage heißt es ja für die linke Seite, jemand, der konservativ ist, ist für die ja schon fast Nazi. Das muss man leider feststellen. Das wird völlig undifferenziert betrachtet. Aber vor dem Hintergrund dessen, was man feststellen kann, ist für mich natürlich konservativ etwas eher nichts, was stehen bleibt, aber es ruht in sich, dass man sagt, also ich möchte das erhalten, was gut ist, was wertvoll ist und möchte das weiterentwickeln, was zukunftsfähig ist und was auch am Ende nützlich ist und auch dem eigenen Kulturraum entspricht.
Auf die vielen Beschimpfungen und Diffamierungen des Konservatismus kommen wir später noch zu sprechen. Wir wollen erstmal den Kern des Konservatismus begreifen. Was ist für Sie der Kern des Konservatismus? Warum braucht es ihn in der Gesellschaft?
Ein Mensch schwebt ja auch geistig nicht im luftleeren Raum, sondern er wird geprägt von dem, was ihn umgibt. Und er wird da von Kindesbeinen an natürlich Einfluss nach ausgesetzt. Und diese Einflüsse bestehen ja häufig auch aus Ritualen, also von den Feiertagen oder von dem eigenen Geburtstag, das auch ein Ritual ist, wo man dann was geschenkt bekommt. Und das setzt sich natürlich auch fort in das Erwachsenenleben hinein. Man nimmt die Dinge mit, die man als Kind schon erlebt hat. Und diese Kindeserlebnisse sind natürlich auch schon ein Erbe der eigenen Eltern und der Großeltern. Also man hat eine Vergangenheit, die man auch nicht abschneiden möchte oder abschneiden sollte, weil man dann ein Stück von sich selber abschneidet.
Welche Rolle spielt die Religion im Konservatismus? Ist konservativ immer auch christlich?
Sehr lange war das natürlich hauptsächlich christlich auch dominiert. Wir sehen aber heute nicht einmal die Hälfte unserer Bundesbürger noch in einer Kirche Mitglied sind. Auf der anderen Seite aber natürlich die kirchlichen Rituale durchaus mit begehen, also dass die Kinder Ostereier suchen oder dass zu Weihnachten ein Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Das geschieht auch in den Familien, in denen jetzt die Erwachsenen schon längst nicht mehr der Kirche angehören. Sie sind zum Teil natürlich aus der Kirche ausgetreten, weil diese Kirchen heutzutage ihre eigenen Wurzeln fast abgeschnitten haben und mich manchmal mehr daran erinnern, dass sie politische Parteien seien, als dass sie Religionsverkünder sind, was sie eigentlich zu sein haben. Und vor dem Hintergrund aber kann man erkennen, auch wenn jemand nicht mehr einer Kirche angehört, nimmt er trotzdem an den Ritualen unseres Jahres teil. Wie heißt es so schön, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirbt es, um es zu besitzen. Dieser Teil macht auch das konservative Empfinden und Denken aus.
Man kann, glaube ich, sagen, dass konservativ zu sein in den letzten Jahrzehnten in Deutschland nicht so en vogue war. Es ändert sich gerade wieder, habe ich den Eindruck. Aber schauen wir nochmal zurück auf die letzten Jahrzehnte. Wie und wodurch ist es eigentlich dazu gekommen, dass konservativ zu sein als Überbleibsel einer früheren Zeit galt, rückwärtsgewandt, altmodisch, vielleicht sogar festgefahren? So wurde der Konservatismus ja oft auch beschrieben und auch stigmatisiert. War das schon Teil des linken Kulturkampfs?
Das war natürlich von linker Seite hauptsächlich propagiert und es hat auch Früchte getragen, das darf man nicht verkennen. Ich vermute, dass jetzt mehr Menschen auch darüber nachdenken, wo ihre Wurzeln liegen, wie sie damit umgehen sollen. Das hängt nach meiner Beobachtung mit der Massenzuwanderung aus anderen Kulturen zusammen, sodass dann dort auch bei Deutschen, die sich selbst gar niemals verorten würden als konservativ, die Sorge besteht, dass man seine eigene Identität verliert. Und das hat dann manchen aufgeweckt, zu überlegen, wie leben wir, wie wollen wir leben, wie können wir leben? Und vor dem Hintergrund ist also auch die Frage konservativ oder nicht konservativ, wertebewusst, traditionsbewusst, kulturbewusst vielleicht mehr in den Mittelpunkt gerückt.
Nun führt die globale Linke einen gnadenlosen Kulturkampf. Müssen die Konservativen sich darauf mehr einlassen, eine lautere Gegenwehr bilden?
Ja, man sollte das in konservativer Art und Weise tun. Seine Standpunkte erklären, erläutern. Und auch standfest sagen, das ist ein Wert für unser Land und vor diesem Hintergrund sind diese Traditionen und ist das Wertebewusstsein auch unserer eigenen Literatur, der Musik, die geschaffen wurde, wollte man offensiv alles verteidigen. Und dann sitzt die Linke schon ganz schön in der Tinte, wie ich finde, denn sie haben nichts anzubieten als Auflösung. Auflösung aller Werte, aller Traditionen mit so und so vielen Geschlechtern. Die Biologie wird aus den Angeln gehoben. Also heute hätte auch Galileo Galilei einen schweren Stand, wenn er nur deutlich feststellt, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht die Sonne um die Erde. Wir werden konfrontiert mit Anforderungen und Begebenheiten und auch seitens des Staates, wo man nur tief Luft holen kann und sagen muss, meine Güte, da tickt irgendetwas völlig verkehrt, aber Otto Normalverbraucher, das kann ich feststellen, die lehnen das alles ab. Die sagen, es gibt nur zwei Geschlechter. Das ist nun mal so, das ist biologisch so. Und vor dem Hintergrund bin ich eigentlich zuversichtlich, dass der Bereich des Konservativen deutlich mehr an Gewicht hat als noch vor geraumer Zeit.
Welche sind für Sie die wichtigsten Stimmen des Konservatismus heute?
Wenn ich Menschen treffe, die so ähnlich denken wie ich, dann freut mich das natürlich. Und bei anderen merke ich, naja, da tickt jemand ganz anders. Er ist auch nicht mehr zu überzeugen, sich einfach mal ganz nüchtern mit Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich habe da keine Rangfolge und eine Wertigkeit, glaube ich, ist auch ganz schwierig. Eine Wertekategorie von Personen, die jetzt sich konservativ artikulieren, agieren und ihren Lebenswandel so gestalten. Aber in der politischen Debatte oder auch im Rahmen der Debatten um die Stiftung, der ich vorstehe, der Desiderius Erasmus Stiftung, da wird ja natürlich dann mit harten Bandagen gegen uns gekämpft. Alles das, was an wertebewussten Dingen von unserer Seite aufgenommen wird. Ich sage, man versucht sich von linker Seite dagegen zu wehren, indem man das Modewort Nazis benutzt und alles, was nicht passt, wird zum Nazi erklärt. Das ist natürlich vollständiger Humbug, sondern das Leben ist vielfältig, aber es hat so viele Werte zu bieten und in Deutschland haben wir so vieles an großartigen Traditionen, an großartigen Komponisten, an großartigen Dichtern und Denkern von Goethe über Schiller. Das ist ein solcher Fundus, den wir haben und den wir auch bewahren sollten. Und da fürchte ich nur, dass in unseren Schulen aufgrund der Sprachprobleme in den ersten Klassen schon in den größeren Städten, dass das etwas zu kurz kommen könnte, weil einfach dazu die Sprache gehört, die wir brauchen. Und da muss man sicherlich deutlich machen, wer die Sprache im Lande nicht sprechen kann, der wird auch an unserem gesellschaftlichen Leben nicht wirklich teilnehmen und der wird uns auch nie verstehen. Und es muss in unserem Interesse sein, dass die Zuwanderer, die hier dauerhaft am Ende leben, dass sie die Sprache beherrschen, um tatsächlich das mitzubekommen, was uns insgesamt ausmacht, dass wir nicht im luftleeren Raum schweben, sondern dass wir eigene Werte haben, aber wir müssen über das, was wir an Werten in Deutschland haben, das müssen wir auch transportieren, auch an die Zuwanderer transportieren.
Sie waren lange Mitglied der CDU, 2017 sind Sie ausgetreten. Die CDU ist ja in den letzten Jahren sehr weit nach links gerückt. Gibt es dort noch wahrhaft Konservative in der CDU, die dort noch ausharren? Haben Sie da noch Kontakte? Wie geht es denen dort?
Es gibt auch noch Konservative und zu dem einen oder anderen habe ich auch noch Kontakt. Ich habe nur für mich entschieden, die CDU ist so weit von ihren eigenen Wurzeln entfernt. Es gab immer den Vergleich christlich-sozial-liberal. Das ist wie ein dreibeiniger Tisch. Und wenn man davon ein Bein wegnimmt bei einem dreibeinigen Tisch, dann kippt er um. Und bei der CDU ist er umgekippt. Und das ganze schöne Porzellan ist abgerutscht. Wenn ich mir überlege, was unter einem CDU-regierenden Bürgermeister in Berlin alles über die Bühne geht, dann kann man sich eigentlich nur die Haare raufen, dass so jemand noch CDU-regierender Bürgermeister ist. Aber die CDU scheint es nicht zu stören. Diese Partei hat sich entkernt. Und das, was diese Partei mal ausgemacht hat, das war ja einer der Gründe, weshalb ich da noch ausgetreten bin, das ist kaum noch erkennbar. Es gibt einzelne Tapfere, die immer noch glauben, sie könnten das Blatt wenden. Aber es ist jetzt erkennbar, wo ein CDU-Kanzler, der die Richtlinien der Politik zu bestimmen hat, regiert, dass die Kraft nicht da ist oder der Wille nicht da ist oder auch beides nicht.
Sie sind Vorsitzende der Desiderius Erasmus Stiftung. Was sind die Hauptaufgaben dieser Stiftung? Fördert sie das Konservative?
Ja, selbstverständlich. Also wir verstehen uns auch als Bildungseinrichtung, die sich die Aufgabe gestellt hat, das, was uns ausmacht in Deutschland, weiter zu transportieren, aber auch das, was Demokratie ausmacht. Die Bundesregierung spricht ja immer von unserer Demokratie. Die Demokratie gehört nicht der Bundesregierung, sondern das ist die Grundlage für uns Bürger, auf der wir uns frei entfalten können. Und das ist ja, wie man erkennen kann, mit den vielen zahllosen Stigmatisierungen und mit den Denunziationen bis hin zu Hausbesuchen und anschließenden Prozessen wegen Aussagen, die weder kriminell sind noch verboten sind, aber zu einer Beobachtung führen, dass das schon sehr beunruhigend ist, das muss ich sagen.
In unserer Weihnachtsreihe zur Frage, was ist konservativ, sprach ich mit Erika Steinbach, der Vorsitzenden der Desiderius Erasmus Stiftung. Frau Steinbach, danke für Ihre Zeit und ein frohes Weihnachtsfest für Sie.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein paar geruhsame Stunden.
Sie hören Kontrafunk aktuell am ersten Weihnachtstag. Zum Schluss der Sendung kommen wir noch einmal auf die Weihnachtsbotschaft zurück. Uwe Jochum interpretiert sie in seinem Kommentar als Aufforderung an die Christen zum Umdenken und zum Neubeginn.
Es gibt Menschen, die fürchten die Weihnachtszeit. Denn die winterliche Dunkelheit beschränkt unser Gesichtsfeld, die Kälte zwingt uns in unsere Wohnungen zurück und das allmähliche Verebben des geschäftigen Lärms macht die Stille um uns und in uns ganz laut. Wir finden uns zu Weihnachten plötzlich auf kleinem Raum mit uns selbst konfrontiert und sind ratlos, was wir mit uns anfangen sollen. In dieser Lage helfen uns die Medien aus der Patsche. Auch an Weihnachten belasten sie uns mit den Problemen der Welt und diese Problembelastung entlastet uns von uns selbst. Wenn die Medien nicht helfen, gehen wir in den Weihnachtsgottesdienst. Dort sind wir nicht nur wieder in Gesellschaft mit anderen Menschen und können von uns absehen, sondern dort erfahren wir auch, verpackt als Weihnachtsbotschaft des Ökumenischen Rates der Kirchen, dass bei der Geburt Jesu ganz wie heute das Klima unfreundlich war, die Gewalt des Autokraten Herodes in der Luft lag und der jungen Familie schließlich nichts anderes als die Flucht übrig blieb. Und damit das nun auch wirklich jeder versteht, erklärt uns der Ökumenische Kirchenrat, ich zitiere, »Heute wie damals durchleben Familien die Risiken, Gefahren und Ungewissheiten des Menschseins in unserer viel zu harten Welt. Millionen von Familien auf der ganzen Welt werden von Armut und Verfolgung heimgesucht, von Klima und Katastrophen vertrieben und als Flüchtende vor Konflikt und Gewalt auseinandergerissen. Soweit das Zitat. Es zeigt, dass wir auch mitten im Raum der Kirchen von uns selbst entlastet werden durch Belastung mit den Problemen der Welt. Wie aber aus dieser bis in die weihnachtlichen Kirchen fortgeführten Problembelastung Frieden entstehen soll, ist die Frage, auf die wir von den Vertretern der Amtskirchen keine Antwort erhalten. Dabei wäre die Antwort leicht zu finden. Sie liegt in den drei Anfängen, die sich mit der Person Jesu Christi verbinden und von denen uns die Evangelien berichten. Der erste Anfang ist die weihnachtliche Geburt Jesu in Bethlehem. Mit dieser Geburt beginnt wie mit jeder Geburt ein neues Menschenleben, dessen Anfang uns auch im Zeitalter der Gentechnik unverfügbar bleibt und das sich auf eine Zukunft hin öffnet, die auch im Zeitalter zunehmender Planwirtschaft unplanbar ist. Eines aber ist gewiss: Der Mensch ist von Anfang bis Ende ein Leibwesen, das zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu leben hat. Er ist weltgebunden, ortsgebunden und damit kulturgebunden. Der zweite Anfang ist die Taufe am Jordan. Sie ist der Moment, da Jesus bewusst wird, dass er als Mensch einen Auftrag in der Welt hat. Es ist ein Auftrag zur Gestaltung der Zukunft, ein Auftrag, der nur dann vollbracht werden kann, wenn Jesus und in seiner Nachfolge wir alle die Belastungen durch das Alte hinter uns lassen und uns auf das hin orientieren, was werden soll, aus uns und aus der Welt. Daher lautet die fundamentale Botschaft, mit der Jesus seinen Weg beginnt: Denkt um. Der dritte Anfang des Christentums schließlich ist Ostern mit seinem Durchgang durch den Tod und die Wiedererweckung Jesu Christi. In diesem Durchgang erfährt Jesus, erfahren seine Jünger und erfährt jeder, der sich auf dieses Ereignis einlässt, dass der Tod unserem Leben eine Grenze setzt, dass er aber eine Grenze ist, die wie jede Grenze zwei Seiten hat, ein Hüben und ein Drüben. Drüben geht es weiter. Drei Anfänge also. An Weihnachten beginnt das neue Leben. Am Jordan beginnt der Auftrag, die Welt mitzugestalten und ihr einen Sinn zu geben. Und an Ostern beginnt die Überwindung des Todes. Wenn es je in der Weltgeschichte eine Religion der größtmöglichen Entlastung durch Schaffung von Sinn gab, dann ist es das Christentum, in dessen Zentrum wir in uns selbst mit dem großen Denkt um konfrontiert werden und an dessen weihnachtlichem Anfang der Anfang aller Anfänge steht. Die Geburt eines Menschen, der, man möchte sagen, wie jeder Mensch, mehr ist als ein Mensch.
Sie hörten einen Kommentar von Uwe Jochum. Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Im Anschluss an diese Sendung hören Sie in der Schweizer Stunde ein besinnliches Gespräch zum ersten Weihnachtstag zwischen dem pensionierten Schweizer Pfarrer Peter Ruch und Philipp Gut. Es geht um die Kernbotschaft des Christentums, dass Gott Mensch wird, aber auch, wie sich Weihnachtsbräuche über die Jahrhunderte entwickelt haben und was wir von Jesus von Nazareth lernen können. Die Schweizer Stunde hören Sie heute um 10 Uhr und in der Wiederholung um 16 Uhr und um 22 Uhr. Mein Name ist Romy Arndt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch frohe Festtage.